So, die Pizza ist bestellt und vor mir hat sich ein kühles Bier materialisiert.
Toll, ne?
Für euch ohne Zeitverlust. Und es geht weiter mit dem ersten großen Thema. Es geht um den EU-Zugang. Eigentlich sollte das hier ein kurzes Kochrezept werden, aber als ich so mit meinen Recherchen angefangen habe, wurde das Thema immer komplexer, sodass ich mich entschied, einen ganzen Beitrag daraus zu machen. Der EU-Zugang ist ja eines, ich würde sagen, der Revolution in der Notfallmedizin. Vielleicht neben der Videolaryngoskopie, aber es ist der Notfallzugang schlechthin. Das Backup schlechthin. Jeder ist von uns schon mal an einem PVZ, also einem peripher venösen Zugang gescheitert. Bei manchen Patienten ist es auch echt sauschwer. Oder einfach vielleicht wirklich unmöglich. Die Faktoren, warum das schwierig ist, sind ja unterschiedlich. Das Können des Punktierenden, der Stress der Situation, patientenspezifische Besonderheiten, die chronisch sind, wie Alter, Gewicht, also ich denke besonders an Adipositas, PAVK, Chemopatienten, im Klinikjargon sagen wir oft Gefäßwracks, ja, aber es gibt natürlich auch akute Besonderheiten, wie Patient im manifesten Schock, der eingeklemmte Patient, an dem man nicht vernünftig rankommt, der traumatisierte Patient, ja. Und diese Liste ist jetzt nicht vollständig. Ich wollte nur mal einen Eindruck geben.
Wie schwierig es sein kann.
Die interossären Zugänge haben sich im Rahmen von Akutsituationen durchgesetzt und das sind mittlerweile umfassend verfügbar. Als ich 2003 mit Rettungsdienst anfing, war man ja schon froh, wenn jemand wusste, dass ein IO-Zugang überhaupt eine Option ist. Und auch wenn jemand wusste, dass IO und IV die gleiche Dosierung sind. Mittlerweile haben wir deutlich mehr Erfahrung, so dass man einiges über IO wissen muss und kann. Zunächst möchte ich einmal auf die Optionen eingehen. Es gibt die manuellen Nadeln, also Cook oder Yamshidi. Dann gibt es die Bone Injection Gun, die BIG, und die Easy-IO.
Yamshidi kannte ich tatsächlich noch nicht.
Yamshidi kennst du noch nicht?
Nee, also wenn ich das vielleicht sehe, das ist ein Bild davon oder so, aber die...
Yamshidi kenne ich, also als Knochenmarkspunktion bei den Onkologen.
Ach ja, ja, dann weißt du, was es ist. Ich hätte nicht sagen können, wie das heißt. Aber
das sind die Nadeln.
Okay. War der Japaner?
Kann gut sein.
Bestimmt.
Habe ich in dem Fall nicht nachgeguckt. Es gibt selbstverständlich noch einige mehr Optionen. Das sind aber die, die ich für relevant hielt. Alles andere würde, glaube ich, wirklich den Rahmen sprengen. Also, wir haben kritisch kranken Patienten. Völlig egal, ob Erwachsene oder Kind. Alle Kurskonzepte, ACLS, PALS, IPALS, alle sagen das Gleiche. Nach zwei frustranten PVZ-Versuchen, IO erwägen. Jetzt meine Meinung steht in den Konzepten anders drinne. Wir müssen doch nicht zweimal unmotiviert in die Haut stechen, bis wir die IO-Nadel rausholen. Fragt euch kritisch, kann es euch bei diesem Patienten gelingen, einen venösen Zugang zu legen? Wenn ihr da keine...
Diese Frage kann ich immer mit Ja beantworten.
Ja, ich bin da auch durchaus ehrgeizig. Aber und die zweite Frage, die man sich stellen muss, ist der Patient wirklich kritisch?
Genau.
Wenn der Patient kritisch ist und ihr sagt, ich traue mir das, also ich glaube nicht, dass ich das hier schaffe, müsst ihr nicht blind in die Haut reinstecken, dann kann man auch gleich ein IO zugreifen.
Da hast du sicherlich recht, aber die entscheidende Frage ist, der Patient kritisch? Also genau. Braucht der zwingend jetzt diesen Zugang und was will ich dann tun?
Genau.
Also ich bin immer so, ich habe das auch schon erlebt, dass ich zur Analgesie angefordert werde, eine schöne Anekdote, Patientin lag auf dem Bauch vor ihrem Bett, hatte sich offenkundig den Oberschenkelhals gebrochen, 90 Jahre, Schmerzen, ja, sie lag halt auf dem Bauch, 120 Kilo, man konnte den einen Arm gar nicht drehen, weil an der schönen IO-Punktionsstelle oben die Schulterprothese drin war, anderer Arm ging, da gab es wohl eine Vene, die war schon kaputt. Die Kollegen haben es Gott sei Dank bei diesem einen Punktionsversuch belassen. Lange Rede, kurzer Sinn, es war einfach sau schwierig. Genau. Und klar hatte die Schmerzen Und dann meinten die Kollegen auch, ja, können wir doch bohren.
Aber da wäre jetzt nasal für mich.
Genau. Genauso habe ich hab auch gesagt, wir bohren erstmal nicht. Es gibt erstmal Fenta nasal. Mhm. Ich habe mich für Fenta entschieden, das kann man jetzt natürlich, kann man wieder drüber streiten. Und dann gucke ich nach dem Zugang. Mhm. Ich habe tatsächlich auch irgendwann heroisch einen Zugang gefunden, nach mehr als zwei Versuchen. Aber es war also die Abwägung, das wurde ja mit dem Fenta nasal schon besser. Mhm. Da muss man einfach sagen, in einer Reanimationssituation, keine Diskussion, hätte ich auch primär sofort gebohrt. Wobei man fragt, ich glaube, die längste Nadel gereicht hätte. Aber trotzdem, aber man muss das immer abwägen. Und nur weil man das jetzt kann und das wirklich flächendeckend geschult wird und man eine gewisse Routine hat. Ja, ich glaube, als wir bei dem Rettungsdienst angefangen haben, hast du es ja vorhin schon gesagt, war es ja total exotisch, dass man irgendwo reinbohrt. Und da hatte keiner die wirkliche Routine, sondern das waren dann heldenhafte Einzeltaten, wenn nichts mehr ging.
Und mit Gucknadeln.
Genau, irgendwo reinbohren, also Schrauben, muss man ja eher sagen. Heute ist das ja, kommt es ja ständig vor.
Ja.
Und, aber das heißt noch lange nicht, dass ich irgendein Kind, was ein bisschen was gegen Schmerzen braucht, einen intraoziellen Zugang.
Der Patient muss kritisch
sein. Reinbohrt. Ja?
Der Patient muss
kritisch sein. Noch mal.
Ja, absolut. Du hast einen Punkt gemacht, den ich sonst ist auch in meinen Notizen drin.
Ach so, ja, gut.
Aber dafür sitzen wir hier zu zweit. Ich denke, die meisten von euch, von uns, haben die EasyIO zur Verfügung. Darüber werde ich am meisten reden, aber ich denke, zumindest über die wichtigsten Alternativen sollte man auch ein paar Sätze verlieren. Zunächst aber mal zu EasyIO. Ihr habt euch also entschieden, der Patient braucht einen IO-Zugang. Er ist kritisch und ihr habt entweder zweimal frustran gepiekst oder gesagt, hier kriege ich eh nichts. Ist die erste Frage, welche Nadelgröße brauche ich für welchen Patienten? Wenn die Nadel zu kurz ist, kommt ihr nicht in den Markraum. Wenn die Nadel zu lang ist, transfundiert ihr durch den Knochen hindurch in den dahinterliegenden Muskel. Beides ist nicht erstrebenswert. Es gibt drei Nadelgrößen. Es gibt rot oder pink. Pink deswegen, weil pink schön mit pädiatrisch den gleichen Anfangsbuchstaben hat. Pink geht ab 3 Kilo, also sogar schon für den Neugeborenen, reif Neugeborenen, bis 39 Kilo. Und sie ist 15 mm lang. Die blaue Nadel, B, blau für Big Boys, alles ab 40 Kilo, 25 mm lang. Und die gelbe Nadel, bei gelb fällt mir jetzt keine gute G, fällt mir nichts ein, aber gelb ist halt die Farbe von Fett. Und gelb ist wirklich für adipöse Patienten oder Patienten mit viel umgebenden Weichteilen.
Also blau wäre so die Standardnadel für uns beide jetzt auch, ja, 1,80.
Genau.
Big Boys. Ja?
Also. 1,80, genau. ich bin eher ein Sitzriese.
Aber trotzdem. Ja. Groß im Kopf.
ja, mein Vater würde jetzt sagen, Länge und Größe sind zwei verschiedene Sachen. die gelbe Nadel hat 45 mm. Das ist alles gut zu wissen, bringt einen aber in einem stressigen Notfall nur bedingt weiter. Erinnert ihr habt die Nadeln ja bestimmt alle schon mal in der Hand gehabt oder die meisten von euch, erinnert ihr euch an die schwarzen Striche auf den Nadeln? Die sind wichtig. Die pädiatrische Nadel hat nämlich nur einen schwarzen Strich. Ja, die anderen beiden haben mehrere. Egal welche Nadel ihr verwendet, wenn ihr mit der Nadel durch die Haut auf dem Knochen, also auf dem Periost seid, müsst ihr noch wenigstens eine schwarze Linie sehen, sonst werdet ihr den Markraum nicht erreichen.
Mhm.
Ja?
Also wenn wir durchgebohrt haben.
Nein, du hast noch nicht gebohrt. Du steckst die Nadel auf den Schrauber,
drückst
durch die Haut, durchs Unterhautfettgewebe und hast Kontakt zum Periost.
Ja, okay.
Und in dem Moment musst du noch die letzte schwarze Linie sehen.
Alles klar.
Ja? Jetzt nehmen wir aber mal an, wir haben ein 8-jähriges Kind. Kurz gerechnet, 8 Jahre plus 4 mal 2, also ungefähr 24 Kilo. Das Kind ist aber, sagen wir mal, kräftig. Ja, und die schwarze Linie verschwindet, trotz der, dass sie rechnerisch ja noch gut drinne waren, im Fettgewebe. Johannes, was sagst du, was würdest du machen?
Naja, klingt ja schon nach Big Boy, ne?
Genau. Es gab jetzt keine richtige oder falsche Antwort, aber wir haben im Endeffekt zwei Optionen. Entweder man probiert es mit der kürzeren Nadel zu punktieren und das Fettgewebe, nennen wir es mal, zu komprimieren, ja. Das ist möglich, aber aus meiner Sicht die schlechte Variante. Besonders, weil die Gefahr besteht, selbst wenn ihr den Markraum erreicht, dass im Eifer des Gefechts diese Nadel wieder disloziert, ist, glaube ich, relativ wahrscheinlich. Oder die Gefahr ist auf jeden Fall deutlich erhöht. Variante 2 ist, man nimmt die längere Nadel, die eigentlich für dieses Gewicht nicht zugelassen ist. Also die Big Boy, die blaue Nadel, wie Johannes schon so schön gesagt hat. Jetzt bohren wir aber nicht bis der Plastikstempel Hautkontakt hat, sondern wir bohren, bis wir einen Widerstandsverlust fühlen. Jetzt hören wir auf. Das Ding muss wirklich nicht bis zum Anschlag rein. Das ist keine One-Size-Fits-All-Nadel. Man muss schon auch noch ein bisschen selbst nachdenken. Ja?
Und deshalb finde ich schön, Tom, dass du das als Thema nochmal machst, weil es ist ja eigentlich, alle sagen immer so, IO, ja, ja, super easy. Draufsetzen, bohren, bis Anschlag, wird schon passen. Und das ist eben nicht so.
Nicht immer so, nein. Also bei den Standard-Erwachsenen passt das meistens.
Ja, bei 80 Kilo wieder gesagt, normaler Mann, passt, ist das überhaupt kein Problem, kann man ja das genauso machen. Genau. Aber sobald man davon abweicht, eben nicht.
Also nehmt lieber die etwas größere Nadel, bevor im schlimmsten Fall landet euer Adrenol, was weiß ich, im Muskel und das kann schöne Muskelnekrosen machen, muss man ehrlich sagen. Johannes, weißt du aus dem Kopf, wie dick die Nadeln sind?
Oh, jetzt erwischt er mich hier. Die sind schon ziemlich dick. Also, 15. Ist eine 4, ich hätte jetzt 14 gauche gesagt.
Ja, nee, 15. Egal welche lange, also egal ob die gelbe oder die pinke, alle sind 15G, ermöglichen dadurch auch theoretisch eine ordentliche Flowrate, muss man sagen. Gut, sprechen wir über die möglichen Punktionsstellen. Johannes hat vorhin schon Humerus Kopf erwähnt. Dann gibt es noch den Femur und die proximale und die distale Tibia. Jetzt kommt...
Und Sternum.
Genau. Es kommt immer. Ganz ehrlich, das ist Kriegsmedizin, aus meiner Sicht. Ja, also erstmal bräuchten wir dafür eine komplett andere Nadel. Ja,
diese Kralle.
Genau. Hm. Und das ist für welche, die durch eine Handgranate Arme und Beine verloren haben, da mag das relevant sein. Aber ich glaube, dass das in unserer Notfallmedizin nicht relevant ist. Und mal ganz ehrlich, wenn du die gelbe Nadel auf dem Sternum verwendest, könnte das der abgefahrenste ZVK sein, den du je gelegt hast.
Direkt im rechten Vorhof. Ja. Also es würde auf jeden Fall, also würde Eindruck machen. Vor allem, wenn du den Patienten durchbringst.
Das CT-Bild möchte ich gerne sehen.
Du musst ihn nur richtig fixieren.
Ja, das macht, dass er keine Perikardtamponade kriegt, ne?
Ja, die Nadel muss weit genug rein.
Ja. Gut. Okay. Der häufigste und etablierteste Ort ist wahrscheinlich die proximale Tibia. Stelle aufsuchen ist eigentlich relativ einfach. Ausgestrecktes Bein, mediale Tibia. Außer bei kleinen Kindern oder sehr kräftigen Patienten kann man die Tuberositas ganz gut tasten. Von der Tuberositas aus 2 cm nach medial, 2 cm nach caudal. Oder wenn ihr bei die Tuberositas nicht tasten könnt, einfach unterer Patellarand beim ausgestreckten Bein 3 cm nach caudal.
Sprich, 3 Querfinger kann man eigentlich so merken, ne?
Ja, genau. Also, das Ganze kann man noch...
Eine Querfinger, deine vielleicht nicht.
Man kann das Ganze noch weiter vereinfachen. Wir wollen auf den flachen Teil der Tibia.
Mhm.
Ja, ich denke, jeder, der das bei sich selbst schon mal getastet hat, das ist medial der Tibia relativ eindeutig, wo wir hinwollen, ja.
Das ist der Moment, wo in diesen Kursen immer alle ans Bein greifen.
Genau.
Macht das auch.
Wir brauchen möglichst gerade Fläche und an der Tibia ist das eben distal und medial der Tuberositas. Deswegen, dazu will man natürlich vermeiden, dass man in die Wachstumsfuge bei Kindern reinkommt. Wenn du oder wenn ihr die Stelle habt, normal Hautdesinfektion drauf, wie bei jedem Zugang, den ihr legt, Nadel auf den Bohrer, Plastikkappe ab, mit der freien Hand das Bein festhalten, Nadel im 90-Grad-Winkel durch die Haut zum Knochen, gucken, ob man wenigstens noch eine schwarze Linie auf der Nadel sieht und los. Bohren bis zum Widerstandsverlust und dann noch ein kleines Stück weiter. Beim Erwachsenen kann man schon noch so Zentimeter weiter gehen. Beim Kindern muss man wirklich auch aufpassen. Der Markraum ist nicht so dick. Ein paar Millimeter bis zum halben Zentimeter weiter. Tiefer nicht. Ja? Mhm. Damit man nicht wieder in der Kortikalis der Gegenseite. Ja? Bei Erwachsenen wird das Plastik der Nadel meist Hautkontakt haben, wenn man einen Widerstandsverlust hat. Ansonsten, wie gesagt, noch ein kleines Stück weiter. Bei Kindern muss auch mit der pädiatrischen Nadel das Plastik muss keinen Hautkontakt haben. Ja? Nach Widerstandsverlust einen halben Millimeter weiter. Die Kanüle muss im Knochenmark sein. Genau. Wenn ihr soweit seid, die scharfe Nadel raus. Ja? Das Plastik an der Kanüle festhalten. So, dann, also, scharfe Nadel raus, Kanüle festhalten, Stabilisierungspflaster drum, entlüftetes Schlauchsystem drauf.
Und jetzt gehen wir doch zum Lidocain, oder nicht?
Kommen wir später zu. Ist eine Option, kommen wir aber später zu. Jetzt versucht man erstmal Knochenmark zu aspirieren. Wenn das klappt, super, dann seid ihr sicher im Markraum, dann seid ihr sicher dahin, wo ihr wollt. Wenn das nicht klappt, trotzdem nicht verzweifeln. Flaschen, also 10 Milliliter mit 10 Milliliter nahe zu spüren. Es sollte gut zu spüren sein. Das heißt, zu Anfang habt ihr einen etwas höheren Widerstand, der sollte im Verlauf nachlassen. Wenn man das einmal gespürt hat, dann weiß man,
wo man ist,
was man fühlen will. Das Spülen ist nicht so leicht wie beim IV-Zugang, aber es sollte auch kein krasser Widerstand sein, ja? Schaut euch das Bein nach dem initialen Spülen gut an. Habt ihr irgendwo Anzeichen, dass da ein Paravasat ist? Besonders bei kleinen Kindern kann man auch mal in der Kniekehle tasten, ob man dort Paravasat spürt. Ja? Nun Infusion dran mit 3-Wegehahn, sonst habt ihr keine Zuspritzmöglichkeit.
Auch ein häufig gesehenes Problem.
Genau. Und das Ganze, die Infusion in der Druckinfusionsmanschette, um eine vernünftige Flowrate zu erreichen. Wir reden hier, wie gesagt, über kritisch kranke Leute. Ja. Das haben die meisten von euch wahrscheinlich zumindest am Plastikknochen schon mal gemacht. Ich denke, heutzutage viele auch schon mal bei der Reanimation oder so im wahren Leben.
Ich möchte auch da einmal noch appellieren an die notärztlichen Kollegen. Auch wenn immer alle ganz heiß darauf sind zu bohren, macht das auch selber mal. Also lasst euch das nicht nehmen, einfach mal das zu beherrschen, weil ich meine das gar nicht mal so für die Präklinik, also in der Präklinik würde ich es machen und mal durchführen. Aber da sind die Notfallsanitäter und Rettungssanitäter in der Regel so fit, weil es einfach der Ort ist der höchsten Inzidenz, ja, muss man sagen. Jetzt ist man aber auch im OP-Bereich oder auf der Intensivstation, gibt es überall, so also ist es bei uns, und ich denke, es ist die im Krankenhaus, gibt es Easy-IOs. Und da kann man diese Maßnahme wahrscheinlich nicht delegieren. Ich habe das selber schon erlebt bei uns auf der Intensivstation im Rahmen einer Reanimation, als ich gesagt habe, wir brauchen einen Zugang und wir waren im Rahmen des Cardiac Arrest Teams und alle guckten und wir hatten keinen Zugang und ich gesagt, dann bohren wir und alle guckten nur mit großen Augen und
glaube ich sofort.
Also weil einfach es nicht vorkommt.
Und da möchte ich auch noch ergänzen, Notarzt, alle, wenn ihr die Chance habt, spült mal, weil dieses Spülen auch für mich ein ganz spezielles Gefühl war. Also auch das sollte man nicht delegieren, sondern einmal selbst gemacht haben, um dieses Gefühl, erst etwas höherer Widerstand und durch das Spülen der niedriger werdender Widerstand einmal hat. Kommen wir zum nächsten Ort. Distale Tibia. Im Prinzip ist das gleiche Prozedere. In diesem Fall der mediale Malleolus, 3 cm proximal des Malleolus beim Erwachsenen, 1 bis 2 cm proximal bei Kindern. Ihr sucht wieder den flachen Teil des Knochens. Es ist genau das gleiche, ja? Dann bohren bis zum Widerstandsverlust beim Erwachsenen, wie beim proximalen Tibia auch, 1 cm weiter, bei Kindern nur ungefähr 0,5 cm weiter. Hier ist häufig weniger Fettgewebe als auf der proximalen Tibia. Also hier auch beim Erwachsenen aufpassen, das Plastik muss nicht auf der Haut sein. Ja? Ihr wollt den Markraum punktieren und keine Stellschraube setzen. Okay.
Das hast du jetzt gesagt, weil deine Frau Unfallchirurgin ist.
Ne? Das habe ich gesagt, weil meine Frau Unfallchirurgin ist, genau. Tatsächlich habe ich, mit ihr da gestern wirklich drüber geredet.
Ich mache morgen bei deiner Frau Narkosen, ist sie darauf vorbereitet? Ich habe mir schon ein paar Witze überlegt.
Also, damit kannst du umgehen, mach mal. Okay, die meisten Leute haben wenigstens eine Tibia. Brauchen wir wirklich weitere Stellen? Ja, wenn die Tibia gebrochen ist, dann ist meistens ja noch eine andere da. Aber ich meine, wir sind alle irgendwie notfallaffin, es ist immer schön, noch eine Option in der Hinterhand zu haben, ne?
Ja.
Der distale Femur. Diese Stelle funktioniert nur bei Kindern. Die ist bei Erwachsenen keine gute Option. Bei Erwachsenen ist hier einfach zu viel Muskel, ja? Bei Kindern Oberkante Patella 1 bis 2 cm drüber. Und jetzt ist es ein bisschen anders. Bei Kindern nicht 90-Grad-Winkel, sondern einen um 10 bis 15 Grad nach oben gekippten Winkel, damit man die Wachstumsfuge nicht erreicht, ja. Ansonsten dann wieder alles beim Alten. In diesem 10 bis 15 Grad gekippten Winkel, ja. Die untere Extremität ist super für die medizinischen Notfälle. Für eine Reha, ist das Erste, was mir einfällt.
Ja.
Aber bei Trauma ist es nicht immer optimal, ja. Gerade wegen Frakturen, aber auch, wenn ihr nicht wisst, was ein Bauch los ist, wenn ihr ein stumpfes Bauchtrauma habt, dann könnt ihr ja super den Markraum erreicht haben, wenn das Blut, das venöse Blut irgendwo in der gerissenen, in der Bauchhöhle landet, durch die gerissene untere Hohlvene oder...
Dann hilft die Ringer auch nicht mehr.
Dann hilft die Ringer auch nicht mehr, deswegen...
Aber die hilft wahrscheinlich sowieso nicht mehr.
Ja, na gut... Also ich meine, wir hatten ja auch schon, selbst bei uns auf Intensivstationen, diese tamponierte...
Ja, stimmt.
Und der hat es auch zumindest ins Krankenhaus geschafft.
Selbst bei uns, das klingt immer so, als
wir im letzten Krankenhaus... Nein, das nicht, aber wir sind jetzt auch kein Riesentraumazentrum. Also muss man ja auch ehrlich bleiben. Ein regionales Traumazentrum. Ja, genau. da bleibt noch der Humeruskopf. Außer bei ganz kleinen Kindern ist das eine super Wahl. Bei ganz kleinen Kindern ist der noch nicht genug verknöchert, sodass das manchmal schwierig werden kann. Ja? Oder quasi unmöglich ist, das zu palpieren. Und wenn man gar keine Landmarken mehr hat, dann ist es wirklich schwer. Ein weiterer Vorteil vom Humerus ist, dass es quasi ein ZVK ist. Das ist quasi das, was wie ein subklavier ZVK von der Anflutzeit her, ja. Ein weiterer Unterschied beim Legen ist, der Humerus trägt kein Gewicht. Das heißt, es ist tendenziell weicherer Knochen als in der unteren Extremität. Das war übrigens das Gespräch, das ich mit meiner Frau geführt habe. Die hat mir das bestätigt, dass Arm eher weicher ist als gerade Tibia und Femur. Das
vielleicht Chirurgen so, alles wissen.
Ja, ist vielleicht so. Der Humerus ist ab circa dem 8. bis 10. Lebensjahr eine super Wahl. Da hier relativ viel Muskelmasse in Form des Deltoideus drüber ist, kann man hier auch schon bei Erwachsenen mal die gelbe Nadel benutzen, ohne dass der Patient massiv adipös ist. Wie ertasten wir das Ganze? Wir suchen uns den prominenten Teil vom großen Tuberkel. Das ist das, was wir suchen. Jetzt wird es aber so ein bisschen tricky, weil um den zu finden, müssen wir den Arm vernünftig lagern. Und das machen wir, indem wir die Hand des Patienten auf seinen Bauchnabel legen im 90-Grad-Winkel. Dann tasten wir...
Dann kann man gut tasten.
Dann haben wir Innenrotation. Das ist das, was wir dadurch erreichen wollen. Und dadurch macht ihr den Tuberculus major zugänglich. Dann tastet ihr die Schulter ab. Und das Ganze fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Golfball auf dem Tee.
Ich selbst, das heißt nicht Tee, das heißt Tee.
Entschuldigung, spielst du Golf?
Ja, tatsächlich. Ich kann das sogar ganz gut.
Ja, auf dem Tee. Das ist der Humeruskopf auf dem Colum chirurgica. Jetzt zielt ihr auf die laterale Kante des Schulterblatts und bohrt.
Man tastet das aber echt gut.
Man
tastet also das wenn gut. Man den auf die Bauchnabel ist, kann man sehr gut tasten. Ja.
Für alle, die sich das nicht vorstellen können, weil ich das mir auch mal schwer fühle, ich habe ein Video dazu, ein YouTube-Video verlinkt. Ist auf Englisch, aber die reine Technik...
Ich dachte, du hast jetzt eins gedreht.
Nein. Alleine. Ja. Ist in den Shownotes. Wenn ihr wollt, guckt es euch an. Gut. Was ist jetzt bei dem unwahrscheinlichen Fall, dass die ICIO-Bohrer leer ist oder der Bohrer...
Der Akku.
Oder der Bohrer Beine bekommen hat. Theoretisch, das wusste ich vor dieser Erstellung nicht, gibt es dafür einen Handgriff für die Nadeln, mit denen man manuell punktieren
kann. Aber der ist nicht im Set.
Genau, der ist nicht in
unserem Set. Oder ist das dieses komische rote Ding, wo sich immer alle fragen, was das ist?
Das könnte sogar sein.
Weil ich habe mich ja letztens auch wieder, wofür ist das? Dann habe ich versucht, die Nadel von allen Seiten da, also ich habe das ist der Nadelschutz oder so da raus, das ging aber nicht.
Müssen wir noch mal Bilder googeln, weil ich habe es nur in der ECIO-Anleitung gelesen, dass es eine Handle dafür gibt. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich das Ding noch nie gesehen habe. Also theoretisch kann man die ECIO-Nadeln manuell in Knochen bohren.
Das ist es nicht.
Okay, nee, stimmt. Johannes hat schnell Dr. Google befragt und da, es gibt nochmal extra
Sieht aus wie ein Pümpel.
Ein extra Pümpel dafür. Wenn ihr mit dem Rücken zur Wand steht und wirklich der Bohrer leer ist, ist es, glaube ich, extrem unwahrscheinlich, dann kann man aber auch ohne diesen Handgriff, glaube ich, versuchen
Hammer.
Diese Nadel einfach mit Kraft in den Knochen zu treiben.
Wer mit der BF rettet, hat immer einen Hammer im Auto.
Helligentool.
Ne? Ja, genau. Also wird das Ding da reingeklopft und dann geht er schon.
Man muss ja ehrlich bleiben, früher mit der Gucknadel war dieses Vorgehen mehr oder weniger der Normalfall.
Genau, also das ging ja auch.
Damals war das halt die Gucknadel, die Yamshidi-Nadel ist ganz anders, ist ganz ähnlich. Ich erkläre kurz, was der Unterschied ist. Die Yamshidi-Version ist eher in der Inneren, glaube ich, verbreitet, zumindest bei uns in Deutschland. Der Unterschied ist, dass man bei der Yamshidi-Nadel die Eindringtiefe einstellen kann. Im Gegensatz zur Gucknadel. Die Gucknadel ist ja wirklich nur eine Stahlnadel mit einem Handgriff. Ja, und die Yamshidi-Nadel, da kann man die Tiefe vorher einstellen. Wenn wir jetzt darüber reden, seien wir dankbar, dass wir die ECIO haben. Wir haben kein finanzielles Interesse daran. Wir kriegen kein Geld von denen, aber es ist wirklich eine Erleichterung.
Aber nach dieser Podcast-Folge sollten wir dringend mal in Verhandlung treten.
Bei Yamshidi und bei Cook gilt tatsächlich one size fits all. Bei Yamshidi müssen wir schätzen, wie tief muss die Nadel in den Knochen. Das Schöne daran ist, wir können die ECIO-Maße benutzen. Für ein Kind heißt es 15 mm, wie die rote Nadel, für einen Erwachsenen 25 mm und für die Adipösen 45. Ja, also wenn man mal nicht weiß, wie man es einstellen kann, kann man die ECIO-Wert benutzen.
Mhm.
Ansonsten folgendes Vorgehen, Punktionsstelle aufsuchen, wie mit der ECIO, Haut desinfizieren und mit mäßigem Druck und unter Hin- und Herdrehen bis zum Widerstandsverlust. Das tut dem Patienten deutlich mehr weh als mit der ECIO. Dafür muss man gefasst sein. Im Anschluss Mandrin raus und alles wie gehabt. Die Gucknadel, wie schon gesagt, ist das gleiche, nur ohne Tiefeneinstellung und noch ein bisschen einfacher gehalten. Ja.
Also eigentlich sollte man sich damit bekannt machen oder vertraut machen, was man in seinem Haus und in seinem Rettungsdienstbereich benutzt.
Absolut.
Sie wird in wahrscheinlich mittlerweile 95% der Fälle die EasyIO sein.
Ja.
Muss man ehrlicherweise sagen.
Was man bei den manuellen Nadeln vielleicht noch bedenken sollte, die muss man wirklich ordentlich fixieren, weil da guckt wirklich ein ganzes Stück Nadel aus dem Knochen raus. Also auch aus der Haut.
Wenn man den ACLS-Kursen glaubt, dann sind aber auch die EasyIO-Nadeln, auch wenn man denkt, dass man die gut reingeschraubt hat, sehr okay. leicht dislozierbar.
Mhm. Gut,
also das.
Aber da ist ja ein extra Fixierungspflaster.
Genau, aber man soll halt nicht irgendwie denken, ja, das mache ich später, sondern das soll man dann auf jeden Fall machen, wenn man den Zugang gesichert hat.
Genau. Solltet ihr auch machen, bevor ihr den Lüftungsschlauch drauf macht. Aus Fehlern lernt man, das ist mir selbst schon passiert. Wenn ihr den Entlüftungsschlauch nicht mit 3-Wegehahn drauf habt, kriegt ihr das Pflaster nicht mehr drüber. Ohne 3-Wegehahn geht's, mit 3-Wegehahn funktioniert es nicht, weil der 3-Wegehahn zu dick ist. Ja. Ja, ein weiteres Problem der manuellen Techniken ist, dass es einfach deutlich länger dauert und deswegen auch mehr wehtut, weil man einfach länger auf den Periostrum drückt. Ja?
Ja.
Das letzte Tool, was ich hier noch erwähnen möchte, ist die BIG, die Bone Injection Gun. Das ist das, was ich früher auf dem RTW
kenne ich auch noch.
Kenne. Das ist so ein bisschen wie so ein Adrenalin-Pen. Relativ einfach gehalten, Sicherung entfernen, BIG richtig rum auf die Punktionsstelle. Gleiche Punktionsstellen wie mit der EasyIO und kräftig draufdrücken. Ja, man hat leider gar keine Kontrolle, was passiert. Erschreckt euch nicht, es ist wirklich laut. Ja.
Sondern wie Luftgewehr.
Ja, genau. Und dann hofft man, dass die drinne sitzt. Ich habe sie zweimal, also einmal selbst eingesetzt beim Patienten, einmal habe ich sie im Einsatz gesehen. Bei mir saß sie in 50% der Fälle nicht.
Wer war schuld, du oder der andere?
Nein, da war wer anders schuld, die von mir saß. Das war auch ein unglücklicher Patient, weil der Patient, ich glaube, am Ende einfach massiv osteoporotische Knochen hat und diese BIG einfach zu viel Kraft für diesen Knochen hatte.
Kann gut sein, ja.
Jetzt retrospektiv betrachtet. So, jetzt sprechen wir kurz über Schmerzen. Johannes hat vorhin das Lidocain angesprochen, ja. Lokalanästhesie macht nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch aus Sicht der Literatur keinen Sinn, ja. Mhm. Es ist ein Stich, den gibt es eh, ob du jetzt das Lokalanästhetikum da mit einer Nadel einbringst oder einmal durch die Haut piekst mit der EasyIO-Nadel. Das Periost lässt sich eh quasi nicht mit nicht betäuben, das heißt, da bringt es nicht. Und für die Haut ist es genauso ein Stich wie ein Zugang legen. Was wirklich Schmerzen verursacht, ist das Spülen. Jetzt kann man, wie Johannes schon gesagt hat, Lidocain nutzen, um das zu betäuben. 0,5 Milligramm pro Kilogramm, maximal 40 Milligramm. Muss man so ein bisschen gucken, ob man ein- oder zweiprozentiges dabei hat. Wir haben, glaube ich, Carsten wird mich wieder schelten, aber ich glaube, wir haben einprozentiges
dabei. Ich glaube, wir haben auch einprozentiges, dann werden wir es gemeinsam gescholten.
aber die Frage mit diesem Betäuben, die ich mir stelle, ist, wenn es dem Patienten so gut geht, dass ich darüber nachdenke, ob ihn die Schmerzen stören, brauche ich wirklich einen IO-Zugang oder habe ich Zeit, einen IV-Zugang
zu kriegen? Das ist das, was ich vorhin sagen wollte.
Ja. Okay, dann habe ich dich unterbrochen.
Nein, da bin ich nicht gekommen, aber das ist genau. Also, wenn es so kritisch ist, dann ist es, dass man einen IO-Zugang braucht, dann ist es im Prinzip egal.
Besonders, wenn wir jetzt auch noch bedenken, dass das Lidocain sowohl auf Intensivstationen als auch im OP als auch auf dem NEF erstmal besorgt werden muss, aufgezogen werden muss und ich ausrechnen muss, wie viele Lidocain ich da jetzt reingebe. Ganz kritisch darf der Patient da nicht mehr sein. Aber es gibt sicherlich Situationen, in denen Lidocain angebracht ist. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das immer falsch ist.
Mit Sicherheit nicht. Aber ein bisschen mit Augenmaß.
Ja.
In
den Fällen, in denen ich bisher einen IO-Zugang genutzt habe, war es dem Patienten egal, was ich da tue. Ja? So. Jetzt haben wir endlich den IO-Zugang. Jetzt sollte eigentlich dieses Kochrezept vorbei sein, aber da war schon viel zu lang für das Kochrezept. Jetzt habe ich aber noch interessante Sachen gefunden. Was ist eigentlich mit den Laborwerten, die wir aus dem IO-Zugang kriegen. Können wir die verwerten?
Ich will unbedingt mein Differentialrubid als erstes machen.
Ja, die Antwort ist ein Jein. Wie Johannes schon sagt, ein Differentialblutbild funktioniert nicht. Aber es gibt Laborwerte, die wir gerade im Notfall ganz gut, die wir ganz gut verwerten können. Andere Laborwerte sind völliger Schrott, muss man sagen. Natürlich könnte man auch so vorgehen, man gibt das gewonnene Blut erstmal weg und guckt danach im Nachhinein in einem Buch nach, welche davon man verwerten kann und welche nicht. Aber wir wollen ja mal wenigstens die wichtigsten Parameter besprechen für einen Notfall. Was kann man gut verwenden? Glucose. Glucose ist IV und IO nahezu identisch. Mhm. Zumindest für die Hypoglykämie und ganz ehrlich, diese ganzen Diabetiker haben oft scheiß Venen, ist das ja vielleicht ganz gut zu wissen. Beim pH über die pH-Wert klappt das genauso gut. Das ist natürlich auch für OP-Setting oder Intensivstation-Setting ganz praktisch. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. HB und Hämatokrit, die korrelieren ganz gut. Das heißt, verlasst euch nicht auf die Absolutwerte, aber es ist besser als nichts, wenn ihr nichts anderes habt und irgendwo anders Blut herkommt. Leukos und Thrombus könnt ihr komplett in die Tonne kloppen.
Logischerweise.
Natrium ist schwierig. Den Absolutwert könnt ihr auch nicht gebrauchen, aber die Abweichungen, die so gravierend sind, dass sie einen Notfall bedingen und Krampfanfall und Bewusstseinstrübung hervorrufen, die kann man schon sehen.
Okay.
Ja, also nicht auf den Absolutwert verlassen, aber wenn da eine krasse Hypernatremie zu sehen ist, dann kann man das schon machen. Der IO-Zugang ist ein Notfallzugang, deswegen will ich es bei den Laborwerten belassen, weil ich denke, dass die sind, die wirklich für Notfall relevant sind. Glucose, pH und Natrium könnt ihr für Notfall verwenden.
Was mit Kalium?
Kalium geht gar nicht, komme ich gleich zu. Krea und Laktat geht auch noch ganz gut.
Okay.
Kalium, Calcium, völliger Schrott, gar nicht verwenden. Leukos sind meistens deutlich erhöht, aber auch keine Korrelation, also nicht irgendwie versetzt erhöht, sondern und Thrombus sind meistens deutlich zu niedrig.
Logisch,
ja. Kommen wir zur nächsten spannenden Frage, die auf die ich gestoßen bin. Kontrastmittel.
Also, du machst dir immer Gedanken.
Ich habe mir nicht Gedanken gemacht. Ich bin auf Fallberichte gestoßen, die das gemacht haben.
Okay.
Und ich habe mir nicht Gedanken gemacht. Nein, so weit geht's denn doch nicht. Aber gerade beim Traumapatienten ohne Alternativzugang können wir Kontrastmittel geben für die Traumaspirale. Ganz ehrlich, warum sollte das nicht gehen?
Genau, vor allem Jörg gerade.
Ja, die Radiologen werden wahrscheinlich ein bisschen anfangen zu hecheln. Weil die ganze Sache mit deren Timing.
Die wissen doch gar nicht, was ein IO-Zugang ist.
Ja. Ich hoffe, es hört kein Radiologe zu. mit dem Timing und dem Anfluten von dem Kontrastmittel natürlich ein bisschen verschoben ist, aber ich meine ganz ehrlich, wir reden über Traumapatienten, wo wir gerade keinen anderen Zugang haben. Das ist ein absoluter Notfall. Ich glaube, da kann man dieses Timing-Problem ignorieren.
Das Timing-Problem vielleicht, aber diese Pumpen, ja, die da immer so eindrucksvoll neben dem T-Gerät stehen, die muss ja einen gewissen Druck aufbauen. Also klappt das mit dem IO-Zugang?
Es gibt nicht viel Evidenz dazu. Ich glaube, für einen lebensbedrohlichen Notfall, da geht das.
Okay.
Ja, es gilt übrigens, je zentraler, desto besser. Das heißt, der Humerus-IO ist besser für das Radiologen-Timing.
Meine Nummer bohren.
Ja, gut. Aber beim Traumapatienten habe ich ja eh gesagt, sollte man über den Humerus nachdenken.
Also, schön Bauchnabel, ne? Tasten und dann geht's ab.
Nerdwissen, es ist besser, den Verbindungsschlauch vom IO-Zugang abzudrehen. Dies vermindert den Timing-Unterschied, weil der Schlauch eine andere Compliance hat. Wir reden hier über absolute Notfall-CTs für eine Pulmonalangio zum Ausschluss einer LAE sollten wir vielleicht die Zeit haben, doch noch einen anderen Zugang zu legen. Ja? Dann lass uns über Kontraindikationen sprechen. Frakturen haben wir schon gesagt. Gefäßverletzungen proximal der Punktionsstelle haben wir auch schon erwähnt. Johannes hat schon erwähnt, alles Fremdmaterial, was in den Knochen drin ist, ist eine Kontraindikation. Also Knietap,
Schultertap.
Schultertap, genau. Oder auch irgendwelche Platten natürlich, die da irgendwie drauf sitzen. Infektionen an der Punktionsstelle. Frühere Punktionen an der gleichen Stelle. Früher heißt in dem Fall weniger als 48 Stunden. Ja? Ist, glaube ich, eher selten. Und ein offenes Foramen ovale. Das ist auch noch eine Kontraindikation. Das weiß ich in den seltensten Fällen von diesen kritischen Patienten.
Warum ist das jetzt eine Kontraindikation im Vergleich zum normalen peripher-venösen Zugang?
Ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, deswegen wäre ich jetzt drüber weggegangen, aber es steht in den deutschen Leitlinien zum IO-Zugang drinne und ich wollte es nicht verschweigen.
Ich habe Torben mal erwischt, weil was er nicht weiß, ist ja, und ich muss mir diesen Tag rot im Kalender anschreiben.
Naja.
Ja, ich kann es mir auch nicht erklären. Vielleicht weiß es jemand von euch, dann freuen wir uns natürlich über eine schöne Erklärung.
Ja. Was sind denkbare Komplikationen? Paravasat ist natürlich möglich, deswegen müssen wir uns die Punktionsstelle genau angucken. Müssen wir beim IV-Zugang auch.
Ja.
Gut, das Paravasat sitzt ein bisschen tiefer, aber wenn da ein bisschen Volumen drin ist, beim normalgewichtigen Patienten sollte man das auch feststellen. Was immer wieder herumgeistert, ist Osteomyelitis. Die Zahlen sagen aber, das ist super selten. Wir reden hier von weniger als 1%. Ja, in der aktuellsten Studie, die ich dazu gefunden habe, waren es 0,6%. Das ist für einen Notfallpatienten, glaube ich, komplett zu ignorieren.
Ja.
Langzeitschäden an den Knochen gibt es nicht. Ja, gibt es nicht mit der Einschränkung bei den Medikamenten, die wir im Notfall benutzen. Es gibt Fallberichte über Chemotherapeutika, über hypertone Kochsalzlösung, wo es schon zu Langzeitschäden im Knochen kam, aber das ist, glaube ich,
das nicht. Das Intraosseär ist natürlich auch spannend.
Genau, Fallberichte. Ne? Fettembolien, macht euch keine Sorgen. Fettembolien treten nicht auf.
Und was mit Luftembolien? Ich meine, wir kennen das ja aus dem, also von den Unfallchirurgen, also da sind ja immer, wenn die ja groß am Knochen operieren, kann ja mal schon mal vorkommen.
Klar.
Und da gibt es ja auch Daten, dass es in vielen Fällen, sogar klein, quasi klinisch nicht relevant, doch häufig ist.
Ja, klar gibt es Luftembolien. Deswegen müssen wir das Schlauchsystem auch entlüften.
Ah, da ist der Fuchs.
Also die Luftembolie, wir reden nicht über eine OP am offenen Knochen und die Luftembolie können wir genauso setzen wie mit dem IV-Zugang auch. Ja. Compartment-Syndrom kann passieren. Deswegen muss die Punktionsstelle überwacht werden. Ein Compartment entwickelt sich aber nach Stunden. Der IO-Zugang soll spätestens nach 48 Stunden wieder raus. Eigentlich viel früher, sobald wir ein ZVK haben und eine vernünftige Alternative. Ja?
Mhm.
So. Johannes, hast du noch Fragen, die dir so einfallen?
Ja, du hast es ja sehr sensationell zusammengefasst. Ich habe auch einiges gelernt, aber wie schaut es denn mit dem MRT aus? Das ist ja auch so, was könnte man, also ich meine, ein MRT ist ja eigentlich kein Notfall.
Ja. Genau, ist kein Notfall. Ich würde mal sagen, die Nadel ist aus Metall. Das sollte man lassen.
Okay. Und was ja im Notfall, wie ich ja Notfall jetzt ist, was mit Verbrennungspatienten, da ist ja Venenanalysezugang schon mal schwierig, kann man machen, oder?
Kann man machen, auf jeden Fall. Theoretisch sogar an der verbrannten Stelle, wenn, also durch das verbrannte Areal durch, der Knochen darf natürlich nicht beeinträchtigt sein. Aber genau.
Okay.
Das
hast du mir jetzt erheblich weitergeholfen.
Genau.
Also ich glaube, das ist ein spannendes Thema und jetzt muss ich dich leider kurz abwürgen, weil bei unserem Lieferando-Verfolgung ist die Pizza gleich da. Sie fährt direkt vor quasi gerade.
Wenn ihr uns wieder hört, sind wir gesättigt.
Und vielen Dank, Torben. Das war wirklich aufschlussreich und ich glaube, der eine oder andere konnte viel mitnehmen, selbst ich habe noch das eine oder andere gelernt. Selbst ich, also auch ich.
Okay.